SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo, und ich würde direkt mal empfehlen, die nächsten 20 Minuten einfach das Handy weit, weit wegzulegen. Und zwar nicht nur, damit Sie mir klar konzentriert zuhören können, sondern das ist auch der Tipp unserer Expertin im Gespräch gleich, wenn es um Digital Detox geht, also digitales Abschalten, Bildschirmzeit reduzieren, denn so Handyfasten, Bildschirmfasten, das ist nicht nur was für die Fastenzeit, die jetzt am Mittwoch begonnen hat, sondern das ist auch für die Gesundheit wichtig. Und unsere Expertin berichtet da über ziemlich krasse Fälle von Stress bis hin zum Digital Burnout.
Es gibt Menschen, die zu uns kommen und sagen, okay, ich muss jetzt mein Handy ausschalten, aber ich habe es noch nie ausgeschaltet, ich kenne meinen PIN-Code gar nicht.
Ja, und was deswegen die ersten Schritte sind, um digital abschalten zu können, darüber sprechen wir in ein paar Minuten. Vorher berichten wir aber noch über die Modekette H&M, die jetzt einige hundert Stellen abbauen möchte. An sich wenig überraschend in der Corona-Krise, Gewerkschaft und Betroffene berichten aber, dass die Abbaupläne vor allem auf Mütter abzielen. Und wir hören von Bestattern, auch die müssen in der Corona-Krise höchsten Belastungen standhalten, und zwar körperlich, psychisch und unter ganz neuen Bedingungen.
Wir haben jeden Tag Kontakt mit Corona, direkt am Verstorbenen, teilweise Angehörige vielleicht, die infiziert waren, die dann hierher kommen. Jeder Verstorbene mit einer positiven Infektion kommt in so eine Verstorbenenhülle, die verschlossen ist und auch in der Regel dann nicht mehr geöffnet wird. Es geht nicht anders.
Das und mehr jetzt in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, in der Corona-Krise sind bereits schon viele Unternehmen unter Druck geraten, nicht zuletzt die Modebranche, weil die Geschäfte ja geschlossen sind. Und es trifft auch die ganz, ganz Großen. So will derzeit zum Beispiel H&M Stellen in Deutschland abbauen. Von etwa 800 ist aktuell die Rede. Doch offenbar sollen vor allem Mütter das Unternehmen verlassen. Das befürchten zumindest Betriebsräte und die Gewerkschaft Verdi. Gili Hensoldt hat mit Mitarbeiterinnen aus einer Filiale in Baden-Württemberg gesprochen. Und weil die auf keinen Fall erkannt werden wollen, haben wir ihren Namen geändert und ihre Antworten nachgesprochen.
Vor ein paar Wochen bekommt Anna Weber einen Anruf von ihrer Chefin bei H&M. Weber arbeitet eigentlich als Verkäuferin bei der Modekette, ist aber gerade noch in Elternzeit. Am Telefon erfährt sie Details eines Freiwilligenprogramms, mit dem H&M Jobs abbauen will. Sie erinnert sich.
Ich war schockiert. Ich habe mich gleich angesprochen gefühlt. Ich habe meiner Chefin gesagt, aber das trifft ja uns Mamis. Wir werden ja total benachteiligt. Mir war klar, weil sie gesagt hat, es geht vor allem um die Morgenstunden, die reduziert werden sollen. Und das sind ja die Mami-Stunden.
Da ließ es sich auch nicht viel dran rütteln, sagt Anna Weber.
Ich kann nicht anders arbeiten. Ich kann mein Kind ja nicht von morgens bis abends in den Kindergarten stecken und dann noch zur Oma, sodass ich dann bis 8:30 arbeiten kann.
Insgesamt soll nach Informationen der Gewerkschaft Verdi mit dem Freiwilligenprogramm vor allem Arbeitszeit vor 16 Uhr gestrichen werden. Damit sei klar, welche Beschäftigten das Unternehmen loswerden wolle, sagt deshalb auch Giovanna Heldmeier von der Gewerkschaft Verdi.
Also dieses Freiwilligenprogramm richtet sich eigentlich ganz speziell an Mütter, die eben nicht zu Abendzeiten arbeiten können oder die nicht vermehrt an den Samstagen arbeiten können. Es richtet sich an behinderte Menschen, an ältere Menschen und insbesondere auch an Langzeitkranke.
Denn auch die arbeiten nach Verdi-Angaben vor allem vormittags. H&M dementiert die Vorwürfe. Das Unternehmen teilt mit.
Die Entscheidung für einen Personalabbau ist daran geknüpft, in welchen Stellenprofilen oder Arbeitszeiten der Arbeitsanfall seit mehreren Jahren rückläufig ist.
Verlässt Anna Weber H&M freiwillig, würde sie eine Abfindung bekommen. Laut Verdi einen Monatslohn pro Beschäftigungsjahr plus 1.000 Euro pro Kind. Eine Vollzeitkraft, die etwa 2.700 Euro verdient und seit 3 Jahren dabei ist, bekäme laut Verdi etwas mehr als 8.000 Euro. Allerdings, sagt Anna Weber, arbeiteten viele ihrer Kolleginnen in Teilzeit und bekämen entsprechend weniger. Für die Gewerkschaft Verdi steht deshalb jetzt schon fest, es werden sich nicht ausreichend Freiwillige finden. H&M teilt dazu mit,
sollten über dieses Angebot nicht ausreichend KollegInnen erreicht werden, ist die betriebsbedingte Kündigung der nächste Schritt.
Anna Weber wollte eigentlich in ein paar Monaten wieder in den Job einsteigen. Ein paar Stunden erstmal, in der Zeit, in der ihre Tochter im Kindergarten ist. Jetzt ist sie verunsichert.
Ich habe Angst, dass man mir sagt, so, du kommst aus der Elternzeit zurück, dein Kündigungsschutz gilt nicht mehr. Und dann sagen sie, deine aktuelle Arbeitszeit passt nicht.
Jobangst bei Müttern und Langzeitkranken bei H&M. Warum ausgerechnet die um ihre Stellen fürchten, das hat uns Gili Hensoldt berichtet. Ach, das ist doch echt praktisch so am Homeoffice, oder? Man kann nach Feierabend innerhalb von, 30 Sekunden vom Arbeitsbildschirm direkt vor den Fernseher wechseln. Tja, vermutlich werden das aktuell viele erleben, die zu Hause arbeiten können. und wahrscheinlich auch ein bisschen verfluchen. Wir hängen viel mehr vor egal welchem Bildschirm und auch noch am Smartphone. Das hat diese Woche nochmal eine neue Studie auch ergeben. Eigentlich ironisch, denn umgekehrt ist in der Fastenzeit schon seit Jahren ein Trend, Handyfasten, Digital Detox. Ulrike Stöckle ist Coach für digitale Kommunikation und sie hat sich auf Digital Detox spezialisiert. Frau Stöckle, wenn ich jetzt in der Fastenzeit meine Bildschirmzeit wirklich reduzieren will, was ist dann Ihr erster und wichtigster Tipp?
Naja, wenn wir jetzt vom Arbeitsplatz sprechen, dann sollte das Handy definitiv nicht auf dem Arbeitstisch liegen, sondern fernab ausgeschaltet und auch keine Signale, Vibrationen etc. aussenden. Denn genau dieses Signal reißt uns aus dem konzentrierten Arbeiten. Und konzentriert arbeiten zu können, wird für den Arbeitnehmer oder für uns alle immer schwieriger.
Trotzdem sind laut dieser Studie der Techniker Krankenkasse mehr als die Hälfte der Internetnutzer bis zu 5 Stunden am Tag im Netz. Die Arbeit kommt da noch oben drauf und oft genug sitzen wir am Computer oder vom Fernseher und haben das Handy noch zusätzlich in der Hand. Das geht ja auch gesundheitlich nicht spurlos an uns vorbei. Warum ist es so wichtig, regelmäßig auch mal abzuschalten?
Weil unser Gehirn nicht abschalten kann, denn wir sind in einem kompletten Information Overflow. Und wenn ich meinem Gehirn und mir selbst keine Pausen gönne, das ist wie ein Arbeitsspeicher beim Computer. Da macht er irgendwann mal Game Over. Ganz einfach, er kann es nicht verarbeiten.
Welche heftigen Fälle haben Sie da schon erlebt?
Oh ja, es gibt Digital Burnout, digitaler Burnout. Es gibt Menschen, die zu uns kommen und sagen, okay, ich muss jetzt mein Handy ausschalten, aber ich habe es noch nie ausgeschaltet, ich kenne meinen PIN-Code gar nicht. Das ist jetzt nur die Spitze des Eisberges. Also es kommen viele Menschen und ganz große Unternehmen, IT-Unternehmen auch, auf uns zu, die eben sagen und ein Problem lösen möchten. Und da geht es einfach darum, wie schaffe ich es, meine digitale Kommunikation so aufzustellen, dass sie zielgerichtet ist und vielleicht auch nur noch auf 1 oder 2 Kanälen passiert.
Jetzt profitieren Unternehmen aber doch auf den ersten Blick eigentlich davon, wenn ihre Beschäftigten jederzeit erreichbar sind. Warum machen die das trotzdem?
Also kurzfristig profitiert er bestimmt, ja, weil der Arbeitnehmer reagiert, agiert, tut und macht. Langfristig ist ein Arbeitgeber aber damit konfrontiert, dass Arbeitnehmer eben dadurch auch psychisch belastet werden. Und das kann bis zu einem digitalen Burnout hineingehen, ja, dass ein Arbeitnehmer über Monate hinweg ausfällt.
Jetzt hat ja nicht jeder das Glück, dass so eine Initiative vom Unternehmen selbst kommt, wenn ich als Beschäftigter selbst einen digitalen Gang zurückschalten will. Das funktioniert ja eigentlich aber auch nur, wenn die Kolleginnen und Kollegen da mitmachen. Also zumindest akzeptieren, dass ich zeitweise nicht erreichbar bin, auch wenn ich am Arbeiten bin. Wie kriege ich das denn hin?
Wenn wir in einem Unternehmen beratend tätig sind, dann ist es nicht ein Fall, sondern es geht immer unternehmensübergreifend über die Abteilungen. Und dann wird in der Gemeinschaft besprochen, was ist das Problem, wie können wir es ändern? Und es ist nie eine Hauptrollengeschichte, sondern es wird vom Geschäftsführer aus nach unten, ich sag mal, ein Modell geschaffen, ein Kommunikations- und eine digitale Kultur besprochen, die dann in der Gemeinschaft auch dann umgesetzt wird. Wenn ich das jetzt allein zu Hause machen möchte, dann würde ich den ersten Rat geben und sagen, naja, dann schalte doch mal am Samstag dein Handy aus.
Das klingt einfach, wenn ich aber gleichzeitig ja mein Handy auch für private Dinge brauche. Es geht ja gar nicht immer. Also da ist ja die Trennfläche eigentlich verschwunden. Lässt sich das irgendwie lösen?
Das ist ganz einfach. Man muss es nur tun. Das ist sehr, sehr einfach. Wenn Sie jetzt sehr addicted to digital communication sind, dann schreiben Sie Ihre Gruppen, Ihre Menschen auf WhatsApp an und sagen, hey, ich mache jetzt einen Digital Detox Day. Ich bin morgen nicht erreichbar. Und dann einfach abschalten. Es ist sehr einfach und es ist sehr befreiend.
Wer jetzt die Fastenzeit nutzen will, um in der Freizeit und im Beruf digital häufiger abzuschalten, sind denn 6 Wochen genug, um vielleicht sogar mein Verhalten auch längerfristig umzustellen?
Oh mein Gott, 6 Wochen sind sehr viel. Es reichen, also aus meiner Erfahrung, und die ist jetzt nun wirklich über lange Jahre ausprobiert und auch umgesetzt mit Menschen, die eben einen anderen Weg suchen und sich wünschen und auch damit sehr glücklich sind, da reichen wirklich schon mal zum Anfang 1 Tag und um Dinge gefestigt zu bekommen, 3 Tage. Nicht so viele Wochen.
Gibt es denn Menschen, die besonders gefährdet sind von digitalem Stress?
Ja, Sie zum Beispiel als Journalist, medienschaffende Menschen, also Menschen, die sehr darauf fokussiert sind, auf News. Ich nenne es News Junkies. Das ist so in der Priorisierung schon, sind sehr gefährdet natürlich. Und Sie haben es am Anfang angesprochen, die letzte Techniker-Krankenkasse-Studie hat es auch wieder ganz klar deutlich gemacht. Die junge Zielgruppe ist eben jetzt noch einmal durch diese Krise, durch die wir jetzt nun auch schon seit einem Jahr gehen, die Mediennutzung ist enorm gestiegen. Sie sind einfach verbunden mit dem Handy. Und das ist eben, also wie gesagt, es gibt die schönen und auch die nicht so schönen Seiten von einer Mediennutzung und von einer Smartphone-Nutzung. Und diese Waage, also diesen Ausgleich zu finden, die Balance, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung der richtige Weg.
Sagt Ulrike Stöckle, Coach für Digital Detox. Frau Stöckle, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch.
Hallo? Hallo, ich soll hier arbeiten. Nee, ist gut jetzt. Also, ich weiß nicht, ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass plötzlich eine Ziege mit Ihnen in der Videokonferenz war? Klingt absurd, ist aber aktuell der große Renner für eine Bäuerin aus England. Sie vermietet nämlich ihre Ziegen für Videokonferenzen. Das war ursprünglich mal eigentlich als Witz gedacht. Mittlerweile aber hat Dot McCarthy damit mehr als 50.000 Pfund verdient. Ja, und für diese tierisch kreative Geschäftsidee schreibt Sabine Geipel ihr unseren Brief der Woche.
Liebe Dot McCarthy, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie haben sich sicher auch mega gefreut, dass Ihre Ziegenvermietung für Videokonferenzen-Geschäftsidee so super ankommt. Da kann man echt nicht meckern. Also, wer mal wieder keinen Bock hat auf endlose Teams schalten mit den Kollegen oder auf das Skype-Familientreffen mit der Tante, der kann natürlich nebenbei heimlich seine Facebook-Timeline checken oder im Internet nach reduzierten Winterschuhen schauen. Oder aber er bestellt bei Ihnen einfach eine Ziege. Entweder Marge mit Schlappohren, die schläfrige Lisa oder das braun-weiß gefleckte Azubi-Zicklein Lulu. Die tauchen dann im eigenen Kästchen auf dem Bildschirm auf und sorgen für Stimmung im drögen Business-Chat oder im Algebra-Online-Kurs mit der 9C. 5 Minuten für 5 Pfund. Die Leitung in den Stall nach Lancashire steht, trotz Brexit. Liebe Dot McCarthy, ich finde Ihre Zoom-Ziegen tierisch gut. Aber die Idee ist noch ausbaufähig. Ich wäre ja grundsätzlich für mehr Tiere in der Arbeitswelt. Je nach Anlass. So ein Elefant bei der Vorstandssitzung kommt sicher gut. Ein Blick ins Haifischbecken bei Firmenübernahmeverhandlungen wirkt inspirierend. Und wenn die Fronten bei der Tarifrunde mal wieder verhärtet sind, einfach ein paar flauschige Katzenbabys dazu geschaltet. Das entspannt schnell die Gemüter. Oder aber, hey, warum nicht gleich die Teilnehmer ganz durch Tiere ersetzen? Das wär's doch. Klar, das dauert wohl etwas, bis die Ziegen das raushaben mit der Technik. Mikro an oder aus. Wobei, mit ein bisschen Dressur schaffen die das vielleicht sogar noch schneller als wir. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Business Coach Caroline Lüdemann. Michael hat uns und ihr aus Kufstein geschrieben. Er und sein Team ecken immer wieder mit einer einzelnen Kollegin an, die, wie er schreibt, nicht ganz teamfähig ist. Im konkreten Fall geht es ihm um Treuepunkte, die das Team eigentlich gemeinsam gesammelt hat. Michael schreibt aber, leider hat die Kollegin hinterm Rücken des Teams die Punkte alleine eingelöst, und zwar für eine Trinkflasche. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das ansprechen? Oder sollen wir es einfach durchgehen lassen? Für unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann ist der Fall klar, ansprechen auf jeden Fall, aber bloß nicht in der großen Teamrunde.
Ich halte es zwar für durchaus wichtig, dass das Gespräch mit der Kollegin gesucht wird, bevor sich da noch mehr aufstaut, was dann später vielleicht gar nicht mehr so aus der Welt geschaffen werden kann. Aber ich würde dafür auf jeden Fall ein Vier-Augen-Gespräch empfehlen, in dem der Einzelne dann schildert, wie er denn das Verhalten der Kollegin persönlich wahrgenommen hat oder wie er es auch empfunden hat. Zurückhalten würde ich mich auf jeden Fall mit Schuldzuweisungen, so nach dem Motto, du hast das und das getan. Besser die Kollegin zur Seite nehmen, ihr sagen, wie die entgangenen Süßigkeiten, sage ich jetzt mal ganz salopp, angekommen sind und anregen, darüber nachzudenken oder auch ganz ehrlich zu sagen, dass einen das vor den Kopf gestoßen hat. Und dann ist eben die andere Partei dran, sich darüber Gedanken zu machen oder eben auch das Problem dann aus der Welt zu schaffen.
Die nächste Mail ist von Sarah aus Bingen. Sie hat demnächst ein Vorstellungsgespräch, bei dem sie trotz Corona persönlich anwesend sein soll. Ganz wohl fühlt sie sich dabei aber nicht, wie sie schreibt. Ich weiß gar nicht, ob ich oder mein Gesprächspartner eine Maske tragen sollen. Wie kann ich denn meine Bedenken vorbringen, ohne als besonders ängstlich oder schwierig wahrgenommen zu werden?
Trotz Lockdowns dürfen natürlich Vorstellungsgespräche weiterhin vor Ort stattfinden. Also das ist jetzt nicht verboten. Die Maske wird dann normalerweise auch im Gespräch getragen, wenn bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, wie jetzt zum Beispiel der Mindestabstand, nicht eingehalten werden können. Ich habe aber nichtsdestotrotz vollstes Verständnis, wenn man sich da nicht ganz wohl fühlt bei diesem Gedanken. Zumal einem ja mitunter in so einem Vorstellungsgespräch auch mehrere Gesprächspartner gegenüber sitzen und die Runde dadurch natürlich dann schon ein bisschen größer wird. Und daher würde ich vorschlagen, das Ganze einfach eigeninitiativ anzusprechen und anzubieten, das Gespräch gern auch als Videokonferenz zu führen. Der Vorschlag ist dann nämlich eher konstruktiv und wird dann eben nicht als schwierig oder gar ängstlich wahrgenommen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Boah, das waren echt Bilder in den vergangenen Wochen, die wir sicher nicht ganz so schnell vergessen werden. Gestapelte Särge und Krematorien an der Kapazitätsgrenze. Und damit hat die zweite Welle der Corona-Pandemie auch viele Bestatter an ihre Grenzen gebracht, und zwar körperlich und psychisch. Besonders dramatisch war die Lage in Speyer. Mit einem Inzidenzwert von mehr als 500 war die Stadt wochenlang Spitzenreiter bei den Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz. Wolfgang Brauer hat deswegen dort mit Bestattern gesprochen und festgestellt, auch wenn sich die Lage zuletzt gebessert hat, von Entspannung kann aber noch keine Rede sein.
So langsam lässt auch bei Tobias Götz die zweite Corona-Welle nach. Bei Bestattern wie ihm kommt das Infektionsgeschehen erst zeitversetzt an. Trotzdem klingelt noch ständig das Telefon. Immerhin ist die Lage mittlerweile deutlich ruhiger als vor Weihnachten.
Also wir hatten etwa das Doppelte an Sterbefällen, was wir sonst normal in so einem Monat betreuen. Und das heißt natürlich, wir waren da schon wirklich sehr auf dem Zahnfleisch unterwegs und über die Maße eigentlich da gefordert.
Doch nicht nur die schiere Zahl der Corona-Toten fordert Tobias Göck und sein Team. Hinzu kommt, dass es für sie besondere Sicherheitsvorkehrungen gibt.
Also wir haben natürlich bei der Abholung eines Corona-Verstorbenen komplett Vollschutzanzug. Jeder Verstorbene mit einer positiven Infektion kommt eben in so eine Verstorbenenhülle, die verschlossen ist und auch in der Regel dann nicht mehr geöffnet wird. Es geht nicht anders.
Dadurch geht auch viel verloren bei der Versorgung der Toten, die dem Bestatter normalerweise sehr wichtig ist.
Haare waschen, ankleiden, föhnen, vielleicht nochmal das letzte Make-up auflegen oder sowas. Das machen wir in diesen Fällen eben derzeit nicht.
Schon in Nicht-Corona-Zeiten ist die Arbeit mit den Toten nicht leicht. Jetzt, da Trauerrednerin Christine Rolke aber zeitweise doppelt so viele Trauerfeiern organisieren muss, merkt sie das besonders.
Man nimmt natürlich auch die Dinge mit nach Hause. Man schläft nicht mehr so tief, sagen wir mal so. Man überlegt dann morgens um vier, habe ich das erledigt, habe ich das erledigt. Vom Arbeitspensum nimmt man Dinge mit nach Hause und auch von den Sterbefällen, die da schon vor einem sitzen, das, klar, man ist ja Mensch.
Besonders schwer ist der Umgang mit den Hinterbliebenen geworden, stellen sowohl Christine Rolke als auch Bestattungsunternehmer Tobias Göck fest. Vor allem, weil die Angehörigen nicht richtig Abschied nehmen können.
Das heißt, die mussten alleine sterben und es belastet die Angehörigen nach wie vor, auch nach der Trauerfeier.
Und wenn sie dann hier Leute am Tisch haben, die nervlich wirklich am Ende sind, denen wir dann sagen müssen, tut mir leid, also ihr Vater ist jetzt in so einer verstorbenen Hülle eingepackt und können quasi keine Abschiednahme ermöglichen. Das ist nicht gut, was das auch mit den Leuten macht, auch nachhaltig oder langfristig dann eben für die Trauerarbeit. Das ist schwierig.
Denn Trauercafés, wo Angehörige über den Tod und ihre Gefühle sprechen können, finden im Moment auch nicht statt. Auch große Trauerfeiern gibt es nicht. Dadurch hat Bestatter Tobias Götz trotz mehr Arbeit auch Einbußen. Vielleicht auch längerfristig?
Ja, ich glaube schon, dass man jetzt teilweise vielleicht festgestellt hat, dass es auch mit einer kleinen Trauerfeier geht und vielleicht dieses Aufwendige, was ja im Moment nicht möglich ist, vielleicht auch in Zukunft eher ein bisschen wegfallen kann. könnte schon sein, dass es dahingehend Veränderungen gibt.
Die Corona-Krise bringt auch Bestatter an die Belastungsgrenze. Wie die diese harten letzten Corona-Wochen erlebt haben, das hat Wolfgang Brauer berichtet. Und das war SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.